them as I have it. You. Jeff.
Ja, schön, das ist ja die Zeit, in der sich alle so auf engen Plätzen und zwischen irgendwelchen riechenden, stark riechenden Buden versammeln, um dann völlig torkelnd. Wir haben weite Horizonte gewählt. Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zum Werkleitsmagazin. Und vielleicht, Daniel, du kannst ja vielleicht mal den Zuhörern beschreiben, was wir sehen.
Ja, also wir stehen hier kurz vor Bennstedt. Im Hintergrund sehen wir das Versatzbergwerk mit der Halde von Teutschenthal, also die alte Kali-Halde. Und noch ein bisschen weiter qualmt der Schornstein von Romonta in Amsdorf. Und ich würde aber gerne mal auf die Google-Karte gucken, wo wir eigentlich sind. Aber da gibt es hier eine ziemlich geile Funktion, die heißt nämlich Gegend erkunden. Restaurants, Café, Bars, Attraktionen. Kann man bei Attraktionen gucken.
Aber es ist auch interessant, dass unterhalb des Romonta-Schornsteins jetzt so eine Art, ich weiß gar nicht, das sieht aus, als würde es da so Geysire geben. So Heißwasserquellen, die so hoch, wahrscheinlich ist es das auch, es verdunstet.
Naja, bei Romonta gewinnen die ja so Romontanwachs. Und den ziehen die direkt aus der Braunkohle und die verbrennen die dort vor Ort. Und in diesem Verfahren also wird auch mit der Energie also eigentlich das extrahiert, der Wachs von der Braunkohle.
Wird immer schöner eigentlich.
Wird immer schöner. Es gibt dann diese Mansfeld-Schoki, da haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also Romontanwachs ist so ein Zeug, was auf Hartlaubgewächsen drauf war, in der Braunkohlezeit und heute als Autopolish benutzt wird. Für diese ganzen schönen Autos, die hier die B80 langfahren und so ein sehr, sehr zartes Surren vermitteln. Wir stehen ja gerade am Lindberg.
Lindbusch?
Nee, das heißt sogar Lindberg.
Lindbuschberg?
Ja, also das ist
LBB.
Das ganze Ding heißt Lindbusch und wir stehen auf diesem kleinen Hügel. Und Romonta hat neben diesem Schornstein also wirklich noch sehr, sehr frühzeitliche Kühltürme. Und ich denke mal, das ist der Qualm, der da hinten aufragt. Dann sehen wir so ein paar Donaumasten. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also Windräder auf jeden Fall, 11, 12, 13.
Geht ja da links noch weiter, das sind so 50.
Ja, kann ich nicht zählen. Und die Sonne geht so ein bisschen unter und ich habe jetzt mal nach Attraktionen geguckt.
Oder auf, ne, je nachdem. Ja, auf. Und Attraktionen?
Attraktionen in der Nähe von Bennstedt sind die Burg Giebichenstein, Moritzburg. Da gibt es weitere Fotos, Händelhaus. Museen, was ist das? Ja, Landesmuseum für Vorgeschichte. Also das heißt, der ländliche Raum bzw. Google bezieht die Attraktion des ländlichen Raums auf die Stadt, also auf Halle. Also wir sind so an der Kante von Halle und gucken auf den ländlichen Raum. Und das ist wiederum Kante Saalkreis, Mansfeld-Südharz, erstmal Mansfeld. Das ist irgendwie ganz schön. Ich würde hier gerne mit Google weitermachen. Kann man eine Liste angucken und so weiter.
Sie uns jetzt zuhören und denken, Mansfeld, hier kommt gerade Corvus Corax lang geflogen. Dann könnte es ja für kurz entschlossen also sogar heißen, noch mitzuwandern, oder?
Also ein Plätzchen haben wir noch frei. Wir machen eine schöne Exkursion von Halle aus mit der Bahn nach Sandersleben. Am 14.15., also ich hoffe, das stimmt, der 14. ist ein Samstag und wir wandern von Samstag auf Sonntag, das ist dann der 15. Dezember. Und wer möchte, der kann ja an info@werkleitz.de noch eine Nachricht schicken, dass einer mitwandern möchte, eine. Und die Wanderung führt dann durch Widerstedt, da ist das schöne Novalis-Museum, also die Familie Hardenberg hatte da ihren Sitz. Mit so einem blauen Murano-Glas-Leuchter wegen der blauen Blume der Romantik und so weiter. ein bisschen Mathe, weil er war ja auch so ein Mathe-Ass. Also findet man alles in normales Museum Wiederstedt. Wir laufen da durchs Wippertal und nach dem Wippertal, also so am Ende, das hört dann so ein bisschen auf. Das ist dann das zugebaute Tal, nämlich Hettstedt. Und nach Hettstedt kommt der Ortsteil Burg Anna Neudorf mit dem Hettstedter Bahnhof, der auch echt eine Reise wert ist, weil er nämlich so als Ruine so schön aussieht. Und dann kommen diese ganzen ehemaligen Kupferbergbau-Ruinen, tolle Brücken.
Jetzt ist das natürlich keine Wandersendung, wie Sie sich schon denken können, sondern das ist das Bergleitsmagazin. Die Contemporary Art ist da jetzt erstmal wahrscheinlich weit weg von dieser Überlegung. Was war denn eigentlich sozusagen der Anlass für das Festival im nächsten Jahr ins Mansfeld zu gehen? Das ist ja jetzt sozusagen, es gab ja diese ganzen Luther-Trips, wo die Bergbautradition sozusagen gegen dieses quasi neue Vermarktungskonzept auch mal geprüft wurde. Was ist das eigentlich, das Mansfeld heute, aber wieso nochmal zurück sozusagen in das Gebiet?
Das ist, glaube ich, irgendwie so gar nicht so richtig kurz zu erzählen. Also wir haben im Zuge der Luther-Dekade hat Bergleitz den Luther-Trip durchs Mansfeld gemacht. Wir haben gesagt, das ist weißes Land. Eine weiße Karte, die kartiert werden muss. Es gibt von Erich Neuss so ein paar Wanderkarten mit so grünem Weg, roten Weg, blauen Weg, gelben vielleicht noch. Und diese Wege sind alle zugewuchert. Und wir haben die einfach neu abgeschritten und auch kartiert auf luthertrip.de. Und hatten wahnsinnig schöne Kontakte auf unseren Wanderungen mit irgendeinem Gänsezüchter, der, also jetzt passt ja auch die Zeit wieder, er sagte, die kriegen jetzt alle gleich ein rotes Halsband und dann sind die Weihnachten sozusagen auf dem Markt. Leute, die dort sozusagen so Agrarwirtschaft betreiben. Dann gibt es da so eine Tieffrost-Firma im Mansfeld, die sich jetzt also verlagert hat, also Brömme in Eisleben, so eine Riesenfabrik, also dieses ganze Tal prägt. Also wir haben ganz viel erlebt dort, waren im Humboldt-Schloss in Hettstedt, Burg Anna Altdorf und haben mit den Leuten gesprochen, was sie für Träume haben, was sie sich vorstellen oder erhoffen von der Luther-Dekade. Da war dann immer der schöne Satz, wir wollen Schulen, wir wollen keine Museen und so weiter.
Ein Knätzchen hätte ich, eine Leberwurst und eine Gehirnwurst.
Und man merkte, dass es also so widerborstig ist, dass es eine hohe Gesprächsbereitschaft gibt, dass sie schon Vorstellungen haben, wie man Sachen vielleicht anders macht und so weiter und so fort. Und dann war die Luther-Dekade vorbei. Wir hatten ein wichtiges anderes Festival zu machen, nämlich in Dessau. Und das war für Bergleitz so der Sprung von der Großstadt in die Kleinstadt oder Mittelstadt. Also unter 100.000 sagt man ja mal Kleinstadt. So euphemistisch heißt das dann Mittelstadt für Dessau-Roßlau. Und wir haben geguckt, wie schnell wir dort innerhalb von einem Jahr eben auch wieder mit so einer Gemeinschaft zurechtkommen, wie auf den Luther-Trips. Alle Leute, die man am Wegesrand traf, so ein bisschen gestiefelter Katermäßig. Das war so ein schöner Erfolg, weil wirklich also so die Stadtgemeinschaft Dessau-Roßlau mitgemacht hat, so Initiativen, Vereine, die sich irgendwie um kulturelles Erbe bemühen und so weiter und so fort. Und es war ein schöner gemeinsamer Erfolg. Und dann war so die Frage, ey, was macht man jetzt? Zurück nach Halle. Zurück nach Halle fällt mir nur immer aus vielen leidlichen Debatten auf, dass Halle ja so 250.000 Einwohner hat, kulturell also nahezu überversorgt ist. Die kulturellen Einrichtungen befinden sich an manchen Abenden also wirklich in Konkurrenz. Es gibt Festivals, Händelfestspiele, Silbersalzfestival, Bergleitsfestival, ab und zu mal Korax mit Radiorevolten. Und es gibt eine tolle Museenlandschaft und freies Theater, eine gute Szene und so weiter. Und was wir auf den Wanderungen bei Luthertrip festgestellt haben, dass es da in Mansfeld wirklich überhaupt nichts gibt. Gar nichts. Und dann war für uns nach Dessau echt die Frage, was machen wir eigentlich hier in der Stadt? Das gibt ja wirklich so einen Graben zwischen Land und Stadt. Und man kann sagen, dass die Wahlen im ländlichen Raum entschieden werden. Also nicht erst seit... Oh, wer schreit denn da?
Corbus Corax.
Nicht erst seit Trump, also auch sozusagen die letzten Landtagswahlen, die überall anstanden. Es gibt ja immer so schöne Karten, also die schwarz, rot oder blau sind. Und dann so sagen wir halt, wo, wie gewählt. Und das sind so spannende Fragen. Was ist der ländliche Raum?
Dass der südafrikanische Elektropionier Elon Musk überhaupt ein besonderes Interesse an Nutzfahrzeugen zeigt, liegt am Automobilbinnenmarkt seiner Wahlheimat. Den beherrscht in den USA. Wer Amerikanern aus den ländlichen Gegenden erfolgreich sogenannte Pickup-Trucks anbieten kann. Gut motorisierte Pritschenwagen mit offener Ladefläche und kraftvollem Auftreten. Vergangenes Jahr waren die drei meistverkauften Autos in den USA allesamt solche Pickups. In diesem Marktsegment muss Musk der größten Volkswirtschaft der Welt beweisen, was er als Autobauer drauf hat. Ein Pickup-Truck aber ist mehr als ein bloßes Fortbewegungsding. Viele nutzen die robusten Kleinlastwagen als Ausdruck ihrer autarken Lebensführung, in die sich weder staatliche Stellen noch verbildete, großstädtische Linksliberale einzumischen haben. Wer seinen Ford F-150 eine Appalachenlandstraße herunterschiebt, während schwere Holzlatten über die Ladefläche hinausragen, der zeigt anderen Verkehrsteilnehmern an, ich brauche euch nicht. Ein Haus kann ich mir selbst zimmern. Ein Tier erlegen auch, ich bin amerikanischer Selbstversorger im Grenzland der Zivilisation an der Frontier. Wie soll ein elektrischer Pickup aussehen, der diesem Lebensgefühl des libertär gesinnten weißen Hinterlandamerikaners gerecht wird, ohne bloß die alte fossile Gewaltfall und oktanlos zu imitieren? Ein solches Auto müsste jenen tiefen Graben überwinden, der die grünen Weltbürger und Tesla-Kunden aus Hollywood und Park Slope trennt von einem Klempner aus Harlan County, Kentucky. Der für Trump stimmte, weil ihn das Gefühl plagt, man habe ihn vergessen.
Ich glaube, der größte Graben ist der Unterversorgung, also mangelnden Möglichkeiten zur Verwirklichung, großflächige Agrarwirtschaft, Flurbereinigung, Wegeverkauf, was dann also eigentlich nur noch so eine Rapsnutzfläche aus weiten Teilen.
Aber jetzt hat ja Philipp Oswald, der ehemalige Leiter des Bauhauses, Direktor des Bauhauses, ja auch mal das ein bisschen auf den Punkt gebracht. Also hat es jetzt nicht aufs Mansfeld bezogen, sondern auf diese quasi Erhalt dörflicher Strukturen und so weiter gesagt, warum denn? Muss ja nicht. Also wenn es keine Bedeutung mehr hat und jetzt ist hier sozusagen 800 Jahre Bergbau vorbei. Es gibt Romonta und es gibt noch Sangerhausen, aber das war es eigentlich. Sozusagen die eigentliche Bergbauregion ist keine mehr. Und warum dann eben nicht, jetzt mal abgesehen davon, dass ich natürlich Raps nicht toll finde und Mais nicht toll finde und Soja-Monokulturen nicht toll finde und ich mir natürlich anderes vorstellen würde unter landschaftlicher Nutzung, aber so rein vom Bedeutungscharakter muss man dem ja auch nicht nachweinen, oder?
Nee, nachweinen ist Quatsch, aber man darf ja nicht vergessen, also dass immer noch wahnsinnig viele Menschen leben. Ich habe gerade über den Graben gesprochen. Es gibt diese Bertelsmann-Studie über den ärmsten Landkreis Deutschlands, sagen manche, Mansfeld-Südharz, wo beschrieben wird, wie groß die Entleerung in den nächsten 20 Jahren sein wird, 25%. Und trotzdem sind das immer noch Leute, die da leben, die dort seit Generationen irgendwie ein Haus haben, die dort irgendwie natürlich keinen Selbstversorgerhof mehr haben, aber irgendwie was und sich auch mit diesem Landstrich identifizieren. Da jetzt irgendwie die Augen zu schließen und zu sagen, interessiert mich nicht, das sind irgendwelche, die außen vor sind, das würde ja sofort damit einhergehen, dass man sagt, okay, wenn man da nicht all das tut, was man auch in Städten tut oder in anderen Bereichen und das sozusagen integriert, Integration ist ja so ein schwieriges Wort, dann müsste man ja auch konsequenterweise sagen, die dürfen da auch nicht mehr wählen. Dann hätte man natürlich tatsächlich ein paar Probleme weniger. Aber ich glaube, das ist nicht richtig. Und ich lese gerade aus so einer entspannten Zeit, 81 haben die das, glaube ich, verfasst, Oskar Negt und Alexander Kluge. Und da gibt es, die interpretieren die ganze Zeit Marx in kleinen Abschnitten, das ist wie so ein Lexikon. Und da gibt es so die Frage Enteignung. Und Enteignung spielt natürlich in Mansfeld mehrfach eine Rolle. Also schon bei den Grafen gehörten die Hütten nicht den Hüttenmeistern, sondern da gab es auch Stufen der Enteignung, wo dann gesagt wurde, nee, es sind jetzt doch unsere, weil es sind ja unsere Ländereien, bla bla bla. Also historisch ist das schon im ausgehenden Feudalismus belegt, dass es genug Situationen von Enteignung gab. Dann Mansfeld AG, Lohnarbeiter, doppelt freier Arbeiter, frei an Arbeit und so weiter. Und jetzt, also 1990, also so ein Totalzusammenbruch. Nicht Strukturwandel, sondern Strukturbruch wird es also auch schön genannt, wo Leute also quasi von ihrer Arbeit enteignet worden sind.
Sangerhausen, zu DDR-Zeiten Zentrum des Mansfelder Kupferschieferbergbaus. Mit der Wiedervereinigung 1990 kam das überraschende Aus für Hütten- und Schachtanlagen. Stadt und Land, unter denen das Erz seit Jahrzehnten mit verschiedensten Methoden abgebaut wurde, müssen für die Zukunft vor Erdeinbrüchen und Grundwasserverschmutzung geschützt werden. Der Röhrig-Schacht bei Wettelrode, früher Wetterschacht, heute Museumsschacht, zeigt, mit welchem technischen Aufwand seit Jahrhunderten das Erz abgebaut wurde. Die dabei anfallenden großen Mengen an erzlosem Gestein wurden zu sogenannten Flachhalden aufgeschüttet. Das sind bis zu 30 Meter hohe Tafelberge. Ein Teil des Abraums findet im Straßenbau Verwendung. Später folgten dann, weithin sichtbar, riesige Spitzhalden, bis zu 140 Meter hohe Pyramiden, Wahrzeichen des Mansfelder Landes. Bergbau wurde hier schon im 12. Jahrhundert betrieben. Dort, wo die kupfererzführende Schicht bis nahe an die Oberfläche reicht, zeugen noch heute viele dieser kleinen, etwa 3 Meter hohen Halden davon. Bernhard Köhnen in Niederröblingen, 1952 als Großschachtanlage vom Mansfeldkombinat Wilhelm Pieck errichtet. Zu Spitzenzeiten arbeiteten hier 3.500 Beschäftigte, davon 2.500 als Bergleute bis Ende der 80er Jahre. Der Abbau des dünnen, tiefliegenden Kupferschieferflözes war im Vergleich zu Weltmarktpreisen nicht rentabel. Schon seit den 20er Jahren musste er subventioniert werden und war daher von der Politik des Staates abhängig. 1990 wurde die letzte Schicht gefahren. Ein Großteil der Bergleute wurde in die Arbeitslosigkeit entlassen oder in den Vorruhestand versetzt. Mit einer Restbelegschaft von 400 Mann wird jetzt die Stilllegung des Schachtes vorbereitet. Mit einer festgelegten Seilfahrgeschwindigkeit von 8 Meter pro Sekunde geht es nach unten. Ankunft auf der achten Sohle in 650 Meter Tiefe. Früher, zu Produktionszeiten, fuhren bis zu 14 Mann in jeder Förderkorbetage. Heute sind es wenige. Obersteiger und Bergleute auf Kontrollfahrt zu weit auseinanderliegenden Betriebsbaustellen. Die Ausdehnung des Köhnenschachtes unter Tage umfasst ein Areal von 70 Quadratkilometern. Der Personenbahnhof. Zu Produktionszeiten wurden hier während eines Schichtwechsels etwa 1000 Kumpel in alle Richtungen zu ihren Betriebspunkten gefahren. 100 Mann pro Zugeinheit. Die Fahrt führt vorbei an zur Verschrottung abgestellten Zügen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 Stundenkilometer direkt zur Betriebsbaustelle. Die Grubenbauten der Schächte Sangerhausen und Niederröblingen werden am Ende der Verwahrungsarbeiten geflutet. Fast 600.000 Tonnen Kupfer und über 3.000 Tonnen Silber produzierten allein die Schächte Sangerhausen und Niederröblingen. 27 Quadratkilometer Flözfläche wurden unter Tage abgebaut. Die über 850-jährige Geschichte des Mansfelder Kupferschieferbergbaus ist mit der Verwahrung der Schächte endgültig beendet.
Und jetzt ist die Frage, und das ist wirklich auch eine Frage, die wir mitunter mit den Leuten dort vor Ort stellen, wollt ihr das so wiederhaben? Und natürlich schütteln die den Kopf. Wir haben überhaupt keinen Bock, nochmal in so einem scheiß Moloch, in so einem wirklich also umweltkörperbelastenden Arbeits- Surrounding tätig zu sein. Das verneinen die. Zurück zu Negt und Kluge. Die Frage ist, was ist die Alternative zur Enteignung? Auf keinen Fall Wiederaneignung, weil da hätten wir ja den ganzen Shit wieder. Sondern Verwirklichung. Und das wiederum ist ja so ein sehr kaugummiartiger, neoliberal klingender Begriff. Ne?
Klingt nach EKG und ich weiß sozusagen, dass ich auch meine Nische im System finden kann, wenn ich nur will.
Manche sagen, Fragen sind besser als Antworten, aber Fragen ist auch einfacher. Oder glauben Sie, dass jemand wie Günther Jauch mit Antworten so populär geworden wäre? Und dann entführt wieder einer einen Bus und dann schießt wieder einer um sich. Und die Experten sagen, wir müssen die sozialen Ursachen bekämpfen. Ich selbst werde wie ein Geisteskranker angeschaut, wenn ich pfeifend durch die Straßen lauf. Und wenn mich die Jugend fragen würde, was sollen wir tun, würde ich antworten. Baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf. Baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf. Das ist gar nicht mal meine eigene Idee, ich war nämlich auch mal Schauspieler. Und da spielte ich in einem belgischen Action-Fantasy-Film einen holländischen Landfahrer. Ich hatte ein Verhältnis mit der Zahnarztfrau und aus Eifersucht hat mich ihr Mann betäubt und mir alle Zähne gezogen, es war nur eine Nebenrolle. Na, jedenfalls gibt es die Szene ganz am Anfang, wenn ich am Bahnhofskiosk Blättchen kaufe. Da fragen mich arbeitslose Jugendliche um Rat und ich sage ihnen: Baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf. Baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf. Im Film schlagen mich die Jugendlichen dann brutal zusammen und ein Mädchen ruft: Trink dein Blut, du dreckiges Calvinistenschwein. Naja, ist wie gesagt ein Fantasyfilm. Im wirklichen Leben würde ich natürlich nie irgendwelche pauschalen Tipps abgeben. Wir sind doch alle, alle Individuen. Aber manchmal träume ich so vor mich hin, wenn ich pfeifend durch die Straßen lauf. Und wenn die Leute komisch gucken, singe ich laut oder leise, je nach Stimmung. Baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf. Baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf.
Baut kleine geile Firmen auf. Also jetzt zieht die Wolke von Romonta natürlich, boah, ja. Das ist... Kurz vor Atompilz?
Ja, ja, es ist, du hast das schöne Wort Moloch ins Spiel gebracht. Sie hören das Werkplatzmagazin und wir schauen aus dem Lindbusch an der Dölauer Heide auf das Mansfelder Land, weil hier ist so eine Anhöhe und man kann ganz gut hier über Benstedt nach Teutschenthal und noch weiter gucken. Also Romonta ist ja so kurz vorm Salzigen See, wo dann... Röpplingen auch nicht weit weg ist für die, die vielleicht den Süßensee kennen, von der Fahrt in den Harz oder so, ne? Oder nach Kassel zu Documenta. Oder sie kennen die Gegend, wenn sie so des Nächtens aus Halle gen Westen gucken, dann gibt es immer diese blinkenden Horizonte. Das sind die rotierenden, also das sind nicht die rotierenden Blätter, sondern die sieht man ja nachts nicht, sondern die leuchten an diesen Windrädern. Da sind wir gerade und unterhalten uns über etwas, was sozusagen nach 800 Jahre Bergbau im Mansfelder Land kommen könnte, was eine Art alternatives, identitätsbildendes oder alternatives Modell sein könnte für die Menschen, die da leben, derer es so wenig nicht sind, dass man sie missachten sollte, wie du vorhin gesagt hast, bevor wir Fanny van Dannen zugehört haben.
Ja, auf Touren, also Werkleitz hat verschiedene Hochschulen, Universitäten dazu eingeladen, bei dem nächsten Werkleitz-Festival unter uns Bildproduktion im Mansfelder Land im Mai 2020 mitzumachen. Und ganz oft taucht dann die Frage auf, ja, was machen wir eigentlich hier oder was ist das Ziel, was könnte man erreichen? Und ich glaube, dass die Frage viel zu schnell gestellt ist. Und deswegen werden wir uns im nächsten Jahr, im Mai, in Hettstedt-Burgörner mit der Frage beschäftigen, was ist dort? Also was ist da jetzt? Also was ist die Gegenwart? Weil die Leute haben ja Auskommen. Ich habe jetzt gerade noch mal parallel auf die Google-Karte geguckt. Also in Benstedt gibt es eine Tischlerei, es gibt das Bistro am Denkmal, es gibt eine Autoverwertung und so weiter und so fort. Also es sind ja Leute, die dort arbeiten, irgendwas machen, vielleicht irgendwo am Morgen hier die B80 nach Halle reinfahren und das Landesmuseum für Vorgeschichte wischen, bevor die ersten Besucher kommen. Also so Facility Management. Und ich glaube, das ist spannend, also zu gucken, wie der Stadt-Land-Bezug ist oder der Land-Stadt-Bezug. Also wo arbeiten die eigentlich? Bertelsmann sagt, okay, das, was wir jetzt gerade sehen, Teutschenthal, wird gefüllt aus der Stadt Halle. Das heißt, Leute ziehen in den Speckgürtel, hat also nicht diese Entleerungsproblematik, aber hinter Teutschenthal geht es sofort los und dann ist die Welle andersrum. Dann ziehen sozusagen Leute aus, ja, vielleicht nicht aus den Oberzentren Eisleben und Sangerhausen, aber dann alles, was da drunter ist, Hettstedt zum Beispiel, in die Stadt. Also so ein Teil des Bevölkerungswachstums in Halle speist sich auch aus Mansfeld-Südharz. Es ist jetzt nicht wahnsinnig viel, sind ja auch nicht so viele Leute dort. Aber das ist genau dieser Grabenverlauf. Es ist so eine, was Walter Prigger mit Peripherie ist, überall. Das ist halt irgendwie so eine Riesenperipheriezone, die bis ins nächste Bundesland Thüringen reingeht.
Da werden dann, ja, und die ja erstaunlicherweise eben von Industrialisierung geprägt ist. Das ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied zu vielen anderen Landstrichen, also auch gerade was so Sachsen-Anhalt, Sachsen angeht, die eben landwirtschaftlich geprägt sind. Das hier ist eine alte Industrieregion. Das heißt, die Leute sind ja auch anders drauf. Das ist ja eine ganz andere, das ist über Generationen sozusagen eine ganz andere Verwurzelung mit Arbeit als eine Feldarbeit, wo sozusagen der Ertrag und der Jahreswechselrhythmus und so weiter eine Rolle spielt, sondern das hier ist eine Untertage-Geschichte gewesen. Also es gab eben sehr viel Kupferbergbau und das heißt, dieses, ich habe mich neulich mit einem alten Bergarbeiter unterhalten, der jetzt in Halle wohnt, der meinte, dass eben genau dieses, dass das eine ganz eigentümliche Verbindung ist, die man da eingeht mit diesem Moloch, ja, also in dem man da arbeitet, dass es einfach was anderes ist, als wenn du übers Feld läufst und den Getreide beim Sprießen zusiehst oder so. Das macht auch was und der Vater hat es gemacht und der Opa hat es auch gemacht. Und man weiß, worüber man da redet. Und das ist eine ganz bestimmte Temperatur, die einen jeden Tag umgeben hat. Es ist fast wie so eine romantische Industrieverklärung in einem Gebiet, wo man es jetzt eigentlich normalerweise nicht erwarten würde, weil es eben keine Stadtstruktur hat.
Bedeutungsschwer setzt das Orchester ein. Pauken und Trompeten bereiten auf Heroisches vor. Das Präludium zum Mansfeld-Oratorium. Ein Volksdrama, das die Geschichte des Kupferbergbaus und die Kämpfe der Arbeiter bis zum Sieg über die Konzernherren besingt. Mansfelder Land. Rotleuchtend in der Nacht, wenn von den Halden der Hütten glühende Schlacke sich wie lodernde Lava ergießt.
Finde ich schon interessant. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das auch mit der Mentalität, die ja viel beschworen ist, was das Mansfeld angeht, ähnlich wie im Ruhrgebiet, wo es aber stärkere Oberzentren hat sozusagen, dass es das hier eben auch gibt. So eine ganz, ja, eben lange sich entwickelte Mentalität, die mit dem Ist-Zustand jetzt vielleicht auch interessante Klärungsprozesse hervorruft, weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen. Ohne Romantik vielleicht. Oder doch mit Romantik, weiß ich nicht.
Zwischen Saale und Harz, das Mansfelder Land mit seinen Pyramiden und Tafelbergen. Mansfeld, eines Mannes Feld, so wird der Ursprung des Namens erklärt. Verändert und geprägt haben es die vielen. Bauern und Schmelzer und vor allem Kupferkumpel. Von Napjan und Neuke, die vor 800 Jahren in den Schiefer krochen, bis auf den heutigen Tag. Sie waren Bergknechte. Friedrich von Hartenberg, Salinenassessor aus dem Mansfeldischen, der sich als Dichter Novalis nannte, hat sie als die Herren der Erde besungen. Die romantische Legende sieht die DDR politisch verwirklicht und hat sie zum sozialistischen Mythos vom roten Mansfeld verklärt.
Also du sprichst es an, Mansfeld ist natürlich nur bedingt agrarisch geprägt und so richtig große Erträge lassen sich da auch nicht rausholen. Das ist zerklüftet von irgendwelchen unterspülten Tälern. Dann gibt es wieder Freiflächen natürlich auf der Querfurter Platte und so weiter, wo richtig Ackerbau betrieben wird, also von Großkonzernen. Aber es ist eben geprägt also von der Bergbauindustrialisierung und 800 Jahre, klar, also hohe Identifikationsgrad mit dem, was eigentlich nicht mehr ist. Nein, was nicht mehr ist, nicht nur eigentlich. Das ist heftig. Und gleichzeitig ist eben Mansfeld nicht mit Ruhrgebiet übereinander zu legen.
Nach der Schicht in der Waschkaue. Die Schufterei in Staub und Lärm wird gut bezahlt. Hauer bringt 12 bis 1300 Mark netto monatlich nach Hause. Ein Brigadeleiter kommt auf 1600 Mark. Dazu gibt es Prämien, Treugelder und Deputate. Zum Beispiel monatlich 6 Zentner Kohle zum halben Preis. Und, alte Tradition, 4 Liter Bergarbeiter Trinkbrandwein. Die Nachwuchswerbung ist erfolgreich.
Liebe Jugendfreunde, Sie haben das Kapitel 6.0 bereits abgeschlossen.
Bergbauberufsschule des Mansfeld-Kombinats in Sangerhausen. Auch die angehenden Kumpel erhalten mehr Lohn als die Lehrlinge in anderen Berufen. Dafür müssen sie hart arbeiten. Körperliche Fitness ist Voraussetzung bei der Einstellung. Die Ausbildung ist vielfältig, bis hin zu Betriebsökonomie, EDV, Elektronik, Biologie und Bergmaschinentechnik.
56,1 Tonnen raus.
56,1 Tonnen, warum, Herr Schäger?
Kubikmeter
kürzen sich weg.
Wie sind Sie zum Bergbau gekommen?
Durch Werbung und zum Teil Selbstinteresse.
Was heißt Werbung?
Ja, dass man ältere, erfahrene Bergleute in umliegende Städte von Sangerhausen entsendet hat zum Bergen, um den schönen Beruf eines Bergmanns zu ergreifen.
In welchem Lehrjahr sind Sie denn?
Im ersten.
Was müssen Sie da machen?
Nur, wir machen jetzt 14 Tage Schule, 14 Tage Praktik und da machen wir eben auch die bergmännischen Arbeiten, werden wir herangeführt.
Hätten Sie sich jetzt vorgestellt, dass die Arbeit so schwer ist oder hat Sie sich die Arbeit leichter oder schwerer vorgestellt?
Na, ich hab's mir schwerer vorgestellt.
Aber Sie müssen doch auch körperlich ganz schön
etwas leisten. Wir müssen körperlich schwer arbeiten, aber durch die Modernisierung wurde schon viel abgeschafft, also was leichter gemacht wurde. Also
Sie arbeiten schon unter Tage?
Ich arbeite unter Tage, ja.
Wie tief?
Ja, bis zu 800 Meter.
Und ist es da nicht ein bisschen heiß?
Nö, normal Wärme.
Und in welcher Höhe müssen Sie da arbeiten?
Wie die normale Strebhöhe ist.
Wie hoch ist die? Ist das nicht sehr anstrengend?
Ach nee, man gewöhnt sich dran.
Wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie in diesen Beruf eingestiegen sind?
Ich wollte eigentlich erst bei der Handelsflotte anfangen. Das hat sie dann aber zerschlagen. Und dann bin ich durch einen Bekanntenkreis zu dem Beruf eigentlich so gekommen, habe mich informiert.
Macht sie denn noch Spaß?
Eigentlich schon, ja.
Ist nicht sehr anstrengend?
Körperlich anstrengend schon. Man muss natürlich arbeiten für das Geld, was man kriegt.
Und was kriegen Sie?
Als Lehrlingsgeld jetzt kriegen wir im Monat 100 Mark Prämie und dann 190 Mark.
Als Erzväter der Kupferkumpel gelten zwei Figuren, die vor 800 Jahren das rote Metall im Mansfelder Revier wiederentdeckten. Ihr steinernes Abbild zeigt sie in typischer Haltung. Auf der Seite liegend, eingequetscht im Streb, mit der Keilhaue vor Ort. Napjan und Neuke, wie Würmer bohrten sie sich durch den Berg. In dieser Zwangshaltung haben Generationen von Bergleuten geschuftet. Reich davon wurde das Grafengeschlecht auf Burg Mansfeld. Es verkaufte Bergrechte und strich vom geförderten Erz den Zehnten ein. Um 1500 gehörten den Mansfelder Grafen 150 Städte und Dörfer. Zins kassierten die Burgherren auch von den Hüttenmeistern. Trotzdem konnten es die Kupferschmelzer zu Wohlstand bringen. Zum Beispiel ein gewisser Hans Luther. Er konnte es sich leisten, seinen Sohn, der in diesem Haus zur Schule ging, nach Magdeburg auf die Universität zu schicken, weil er als Metallikus und Bergbauer in Mansfeld sein Glück gemacht hatte. Luthers Heimatkirche. Jurist sollte er werden und die Geschäfte des Vaters übernehmen. Doch er wählte die Theologie, wurde zum Reformator und veränderte die Welt. Dr. Martin Luther, geboren am 10. November 1483 zu Eisleben. Zum 500. Jubiläum dieses Tages in 2 Jahren wird sein Geburtshaus renoviert. Die Rekonstruktion und besondere Pflege der Lutherstätten, die die DDR seit einiger Zeit betreibt, zeigen Aufwand und Eifer, mit denen der sozialistische Staat sich eine neue Auffassung vom Kirchenmann zurechtzimmert. Auch die Petrikirche, in der er getauft wurde, wird für das Lutherjahr 1983 hergerichtet. Eisleben stellt sich auf einen Touristenstrom ein. Die verfallene Altstadt um das Bächlein Böse Sieben soll für die Fremden fein gemacht werden. Luthers Sterbehaus. Sein widersprüchliches Verhalten wird heute in der DDR als tragisch gedeutet. Er, der eine revolutionäre Bewegung auslöste, habe sein Leben als Ratgeber der Mansfelder Grafen beschlossen. In der Andreaskirche hielt Martin Luther seine letzte Predigt. Nach Eisleben war er gekommen, um einen Streit zwischen den Adligen zu schlichten. Der kranke Luther rieb sich daran auf. Am Tag nach der Einigung starb er. Auf dem Eislebener Marktplatz erscheint seine Statue in neuem Licht. Da steht er nicht mehr als Fürstenknecht und Bauernverräter. Auch für die sozialistische DDR ist Luther jetzt ein großer Deutscher. Nicht weit vom Reformator der Revolutionär, Wladimir Iljitsch Lenin. Sein Denkmal war als Kriegsbeute aus Russland nach Eisleben gebracht worden. Antifaschisten retteten es vor dem Einschmelzen und stellten es 1945 zum Einmarsch der Roten Armee auf.
Es wurde dann, nachdem festgestellt war, woher es geraubt worden war, von der Sowjetregierung unserer Stadt, wie es heißt, für immer und ewig geschenkt. Und unsere Antwort war, unser Bergarbeiter, wir schaffen aus Mansfelder Kupfer ein Denkmal unseres Genossen Ernst Dämann. Das bringen wir nach Puschkin. So steht drüben in Puschkin nun das Denkmal unseres verehrten Genossen Ernst Dämann und das des großen Lenin, na hier in unserer Stadt.
Eisleben, Geschichte in Denkmälern. Kamerad Martin, der Schutzpatron der Hütten und Schächte, hat seinen Platz in der Neustadt, die vor 400 Jahren als eins der ersten Proletarierviertel aus dem Boden gestampft wurde. Gegen Unterdrückung und Ausbeutung haben sich die Menschen durch die Jahrhunderte vergeblich gewehrt. Hunger Mansfeld. Verzweifelte Streiks wurden mit Massenentlassungen beantwortet, wie im Jahre 1909.
Es hat uns viel gekostet. Damals 935 unserer Besten mussten auswandern.
In den 20er, 30er Jahren waren Sie ja am Widerstand der Arbeiter und am Kampf der Arbeiter mit beteiligt.
Ja, ich war Organisationssekretär damals der Partei hier. Ja, na, und die Kämpfe 1920, Zerschlauchung des Kapuzes, 1921, große Provokation, wo eine kriegsstarke Armee in unser Gebiet einmarschierte, was uns an die 200 Tote gekostet hat. Bis dann nachher dem großen Massenstreik 1930. Ja. Ja, und bis zu den Tagen dann, als Hitler an die Macht kam. Ja. Und hier, noch nach der Machtergreifung, hier in unserer Stadt, am 12. Februar, am 5. Februar, eine große Einheitsdemonstration gegen die Faschisten. Ja. Und am einen Sonntag später hier, wir durften ja noch wählen. Eine Kommunalkonferenz der Partei in dieser Turnhalle hier. Ja, und da haben die Faschisten 2200 Mann aus ganz Mitteldeutschland, solche SS-Kolonnen, solche Mordkolonnen hierher gebracht und haben uns zerschlagen. 3 junge Arbeitersportler mussten unter den Spaten heben, ihr Leben lassen.
Seitdem trägt die Turnhalle den Namen 12. Februar und der Tag ist als Blutsonntag in die Mansfelder Geschichte eingegangen. Die SED sieht sich als Vollstrecker des antifaschistischen Kampfes. Das Mansfeld-Kombinat hat Schächte und Hütten der kapitalistischen Mansfeld-Aktiengesellschaft in Volkseigentum übergeführt. Die Kombinatsleitung ist erfolgreich. Mansfeld, das steht für übererfüllte Pläne, Schrittmachertum in der Leistungssteigerung. Ein Musterbeispiel für effizientes Management in der sozialistischen Wirtschaft.
Managen sage ich gar nicht gern. Es handelt sich hier um Menschen. Und eine solche Leistung, wie sie hier geschaffen wurde, geschaffen wird, ist doch wohl zuallererst eine Leistung, die aus Bewusstheit, aus politischem Bewusstsein herauskommt, dieser Menschen hier in diesem Kombinat, in diesem Land unserer Deutschen Demokratischen Republik.
Und insofern, also so als ländlicher Raum, eigentlich das, was man wahrnimmt, sind agrarische Momente, Forst, ne, Acker, ist ein kompletter Zweig, einfach ausgeweidet, ist nicht mehr, gibt kein Kupfer mehr. Und man darf auch nicht vergessen, also die Geschichte finde ich total spannend, warum überhaupt der Kupferbergbau so lange betrieben werden konnte, durch technische Innovationen und durch Geld, Werte, die irgendwo anders geschöpft worden sind. Also man brauchte dann Kupfer für Rüstungsindustrie und dann war das plötzlich wieder rentabel. Oder im Ostblock spielte dann die Kupfergewinnung auch so eine große Rolle, dass sich die Sowjetunion nicht zu schade war, nach Hettstedt eine sehr früh eine Erdgastrasse zu verlegen. Und das Schwarzkupfer kam aus der Sowjetunion und man hat einfach nur die vorhandenen Strukturen genutzt und die Kenntnisse, um das dort weiter zu verhütten. In Hettstedt steht ja noch dieses Walzwerk mit einer Doppelwalze und mit einer wahnsinnig breiten Einlauf. Unlängst gab es auf MDR, glaube ich, einen Beitrag, dass die wegen dieser Breite dann den Zuschlag für das Denkmal an Ground Zero bekommen haben, weil sie in der Lage waren, diese Dimension von Kupferplatten herzustellen. Das ist einzigartig. Gleichzeitig Treuhand ist so ein total spannendes Thema. Ich habe mir vorhin noch mal einen Bericht von Markus Beuk angehört, wie sozusagen auch eben im Mansfeld Sachen zerschlagen worden sind. Und es gibt von Steffen Hebestadt, Mansfelder, der in der Bleihütte gearbeitet hat, eben die Erzählung, dass er gekündigt worden ist, wie viele andere auch, also irgendwie 10.000 Mitarbeiter, reduziert sukzessive dann auf 1.000. Und dann hatte er die große Chance, zusammen mit 7 ehemaligen Kollegen sich auch wieder in der Hütte zu bewerben und hat diese Stelle bekommen, war total begeistert und hat die Situation beschrieben, wie er an seinen alten Arbeitsplatz zurückgekehrt ist, der nicht mehr sein alter Arbeitsplatz war, sondern vollautomatisiert. Und da, wo sie vorher noch mit der Wäscheleine und mit irgendeinem Draht und mit irgendwelchen Blechklappen irgendwelche Abgase versucht haben zu reduzieren im Verhüttungsprozess, stand er jetzt vor einer Automatenwand und dachte, er ist irgendwo in der Zukunft angekommen und war super glücklich. 2 Jahre später wurde er gekündigt und der Standort wurde aufgegeben und dann wurde gefragt, ob noch irgendeiner von den 8 Hanseln Lust hat, diese Automaten zu demontieren, weil die gehen jetzt nach Indien. Und naja, das war halt irgendwie Geld und dann haben sie letzten Endes das zweite Mal ihren Arbeitsplatz abgebaut. Und das ist schon irgendwie tragisch, obwohl der Herr Hebestadt jetzt also durchaus eine Frohnatur ist und auch keine Schlüsse punkto politischer Haltung nach solchen Erlebnissen und so weiter gesagt hat oder gezogen hat. Das fand ich sehr angenehm und der hat jetzt sein Auskommen als Freelancer und machte auf mich einen relativ glücklichen, in der Welt seienden Menschen. Also, und ich glaube, er ist da nicht unbedingt eine Ausnahme. Das meinte ich, dass er Leute geben. Ich glaube, er arbeitet in Kloster Mansfeld.
Wir kommen vielleicht gleich nochmal konkret zu diesem, wie so ein Festival mit Ist-Zuständen aussehen kann, wenn Werkleit ins Mansfeldische geht im Mai nächsten Jahres. Aber hast du vorher so einen richtigen Bergarbeiter-Song, so einen richtigen Mansfelder?
Schönen guten Tag, mein Name ist Ewart Bergmann und ich bin Müller. Kacke, mein Name ist Ewart Müller und ich bin Bergmann und ich rufe an, weil ich irgendwas auf der See lave und das schon seit vielen Jahren. Und zwar wird immer behauptet, der Kupferschieferbergbau im Mansfelder Land ist tot. Na klar war ich nach der Wende ein paar Jahre arbeitslos, aber irgendwann musste ich Arsch hochkriegen und selber tätig werden. Und das habe ich gemacht. Und seitdem wird im Mansfelder Land wieder Kupfer abgebaut. Und zwar immer nur Tagebau, aber Nachtschicht. Jeden Abend, Nacht für Nacht, ziehe ich durch die Straßen und baue Kupfer ab in der reinsten Form. Und so eine gute Qualität gab's früher nicht. Dummerweise ärgert mich ziemlich, dass es für Schiefer überhaupt gar nicht mehr gibt. Sonst würde ich das auch noch abbauen. Da wäre ich richtig reich, hätte ich richtig Lack, könnte ich mich alles kaufen. Ganz Eisleben, das Mansfelder Land und den Rest könnte ich mich alles kaufen. Naja, aber für Schiefer gibt es immer nicht bei Pfeiffer. Ich kann die Welt auch nicht ändern. Aber der Kupferschieferbergbau im Mansfelder Land ist nicht tot zu kriegen. Thank you.
Das ehemalige zentrale Blasorchester des Mansfeld-Kombinates spielt auf. Im Repertoire der 30 früheren Bergleute ist der Steigermarsch noch immer der größte Erfolg. Glück auf, der Steiger kommt und er hat sein helles Licht angezündet bei der Nacht. Die Hymne der Bergarbeiter ist heute nur noch Nostalgie. Hier im Mansfelder Land sind die Lichter für den Bergbau längst ausgegangen. Die Förderräder der Schächte stehen still und die Hütten werden geschlossen. Die Loren, mit denen einst Kupfererz aus der Erde geholt wurde, transportieren nichts mehr. Ehemalige Kumpel zerlegen heute über Tage ihr einstiges Arbeitsgerät. Solche ABM-Arbeiten sind jetzt fast die einzige Chance der Region, denn die Mansfelder Bergleute sind arbeitslos. Fast 700 Jahre lang lebte man hier vom Bergbau. Heute werden die letzten Loren in der Schrottpresse zu Altmetall recycelt. Die Kupferproduktion war seit Jahrzehnten völlig unrentabel und die Betriebe heruntergewirtschaftet. Die neuen eisernen Besen der Marktwirtschaft kehrten im Mansfelder Land besonders hart.
Sie hören das Werkletz-Magazin auf Radio Korax oder wo immer Sie uns gerade zuhören. Wir stehen immer noch mit mittlerweile ganz schön kalten Füßen im Dämmerlicht auf das Mansfeldische schauend vom Lindbusch in der Dölauer Heide nahe bei Halle, um so ein bisschen zu eruieren, was im Mai nächsten Jahres bei richtig geilem Wetter dann natürlich stattfinden könnte. Ein Festival, also das Werkletz-Festival geht in die Bergbauregion. Gibt es künstlerische Positionen, die schon vorher dazu arbeiten? Wie sieht denn das aus, so ein Festivalprogramm?
Also wir haben so zwei strukturgebende Ideen. Also einmal wollen wir Werkstätten machen am Wochenende, wo Studierende aus verschiedenen Fachbereichen, eben Biografie, Ethnologie, Fotografie oder Film, mit Mansfeldern zusammenarbeiten, die selber in der Bildproduktion sind, also Social Media, Facebook-Gruppe, Chronisten und so weiter. Und eben das Mansfeld-Bild hinterfragen, Selbstbeschreibung, regionale Selbstbeschreibung zum einen, aber auch der externe Blick. Das soll in den Werkstätten passieren an den Wochenenden. Und gleichzeitig wollen wir im Humboldt-Schloss also wirklich diese sehr, sehr coolen und mannigfaltigen Filmmaterialien, die in den letzten 50 Jahren von Dekonstruktion bis Blütezeit in irgendwelchen DDR-Hochmomenten widerspiegeln. Das machen wir im Museum, die Bilder von vor Ort. Und als Parcours in der Kirche, in der Feuerwehr, im Gemeindesaal und vielleicht auch in privaten Garagen wollen wir eher so vergleichend, gegenüberstellend Filme zeigen aus Regionen, die vielleicht ähnliche Strukturbrüche erfahren haben, ähnliche Transformationen erleben. Also zum Beispiel gibt es ein Projekt über die Wismut. Vorher gab es von der Künstlerin Alex Gerbaulet ein sehr erfolgreicher Film, der heißt Schicht, über Salzgitter. Ich hatte total Lust, Sven Jone, der dort ein paar Jahre auch gelebt hat, also einzuladen, der mit Bildern sehr souverän umgeht, also und Ortssituationen beschreiben kann. Also es dreht sich letzten Endes um Beschreibung, um Momentaufnahmen und wie man sowas fokussieren kann. Was kann die Essenz von einem Herumschweifen sein? Also was ist dann der konkrete Blick? Und was ist der konkrete Blick von innen und von außen? Und das wollen wir in Werkstätten und auch in den Filmprogrammen und im Filmparcours in Burg Irna zeigen. Zwei Wochen lang.
Das war das Werkletz-Magazin für diesen kalten Dezemberstart. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Bleiben Sie ruhig dran, wir werden ein bisschen konkreter zum Jahresstart. Tatsächlich dann aus dem Mansfeldischen. Also, bis dahin. Tschüss.
Honey, I got rhythm. I have it. You. Yeah.